Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ich darf uns und die im Internet herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir miteinander heute Gottesdienst feiern dürfen. Und der Herr hat uns was Besonderes aufs Herz gelegt. Es ist natürlich wie immer ein bisschen tiefgründig, nicht so oberflächlich. Es wird uns herausfordern, aber wir werden wichtige Erkenntnisse durch das Wort heute bekommen. Bevor wir starten, darf ich noch folgende Bibelstelle aus Philipper Kapitel 3 lesen. Und da heißt es ab Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Stell dir mal das vor, wir werden seinem Körper gleich gemacht, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Die Majestät Gottes wird in uns sichtbar werden und durch uns sich widerspiegeln. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Er ist der Herr. Amen. Wie herrlich. So, die Botschaft heute ist, wie gesagt, ein bisschen herausfordernd, nicht so oberflächlich. Und wir werden, glaube ich, viel, viel Erkenntnis daraus schöpfen. Klickst du bitte? Nein? Wunderbar. Das Thema, der Titel dieser Botschaft heute ist Versuchung und Bewahrung der Gemeinde Gottes. Versuchung und Bewahrung. Ja, wir sind angefochten, wir sind versucht, aber Gott bewahrt uns. Und das ist unsere Zuversicht. Wir werden das nach folgenden Themen haben wir das gegliedert: Gottes neue Ordnung, die Jerusalemer Urgemeinde, das Missverständnis, das seit 2000 Jahren uns in die Irre führen möchte. Es gibt ein ganz gravierendes Missverständnis, das gerade in unserer Zeit wieder so belebt wird und hingestellt wird als Wahrheit. Aber wir müssen dieses Missverständnis aufklären. Wie es Paulus in Jerusalem erging und unser Gewinn und schließlich Leben, aber wie? Leben, aber wie? Freust du dich? Freust du dich? Gottes neue Ordnung. Im alten Bund ging es um das irdische Volk Gottes. Wir müssen diese Dinge nochmal kurz zusammenfassen, dass wir verstehen, was dem Plan Gottes für unsere Zeit, für die Gemeinde entspricht. Sonst sind wir verwirrt. Wir haben drei Heilszeiten, die wir unbedingt beachten müssen. Den Alten Bund, das Zeitalter der Gemeinde, wir heute und das tausendjährige Reich. Und dann schließlich die Ewigkeit. Aber das sind die drei Dinge, die in der Heiligen Schrift uns begegnen. Und wenn wir die nicht auseinanderhalten, den Alten Bund, das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde, der Zurüstung der Braut Christi und schließlich dann das Kommen unseres Messias am Ende der Trübsalzeit, wenn er dann die Herrschaft über diese Erde übernimmt und aus Jerusalem heraus herrschen wird, mit dir und mit mir zusammen. Das sind diese drei Hauptzeitalter, die wir unterscheiden müssen und zusätzlich die Ewigkeit. Also im Alten Bund, im Alten Testament, bevor Jesus kam, ging es um das irdische Volk Gottes. Wenn dieses Volk nach Gottes Willen lebte und danach handelte, war es von Gott gesegnet, wurde vor den Feinden beschützt und sollte ein Vorbild für alle Nationen sein. Gott hat diesen Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen und hat aus ihm ein Volk Gottes entwickelt und hat ihm die Lebensordnungen Gottes für uns Menschen vermittelt. Und hat dann dieses Volk geleitet und geführt, persönlich. Im Neuen Bund geht es um das himmlische Volk, um die Kinder Gottes. Im alten Bund ging es um das irdische Volk, im neuen Bund geht es um das himmlische Volk. Und da müssen wir grundsätzlich unterscheiden. Wir sind aus den Nationen herausgerufen, für Gott erkauft und sind aus Gott neu geboren. Aus dem Wort Gottes sind wir heraus neu geboren, versiegelt mit dem Geist Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension als im alten Bund, wo es um das Volk Gottes ging. Jetzt geht es um die Kinder Gottes. Und du und ich, wir sind Kinder Gottes. Wie herrlich. Nun sind wir Kinder Gottes nicht mehr von dieser Welt, sondern Himmelsbürger. Und natürlich unser ganzes Streben, unser ganzes Sein, unser ganzes Wollen und Ausrichtung ist Richtung Himmel. Nicht, wir stellen uns nicht dieser Welt gleich, wir machen uns nicht dieser Welt gleich. Wir orientieren uns an unserem großen Vorbild Jesus Christus. Nun ist die Frage, sind wir irdisch oder himmlisch gesinnt? Was ist deine Gesinnung? Denk mal drüber nach, wenn du so den Alltag Revue passieren lässt. Was beschäftigt dich? Was bewegt dich? Sind es die irdischen Dinge oder sind es die himmlischen Dinge? Wonach strebst du? Irdisch oder himmlisch? Das ist die Frage. Die irdisch gesinnten Verführer und Verführten wollen hier und jetzt schon herrschen. Haben wir letzten Sonntag sehr intensiv vom Adnan gehört. Ich möchte es noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Sie wollen hier und jetzt schon herrschen. Sie wollen Vollmacht ausüben im geistlichen Bereich. Sie wollen diese Welt transformieren. Sie wollen Einfluss nehmen in der Politik, in den sozialen Werken, im Sport, in der Wirtschaft. Überall wollen sie diese Welt transformieren. Warum? Wir werden es gleich sehen, weil es einen großen Irrtum gibt. Einen großen Irrtum gibt und der beschäftigt die sogenannten Christen sehr intensiv. Sie wollen irdischen Segen empfangen, sie wollen irdisch gesegnet sein. Sie wollen selbst nicht in die geistliche Mündigkeit kommen, sondern sich als Besucher am Sonntag zurücklehnen, die Füße massieren lassen, weil einer der Priesterkaste für den geistlichen Dienst zuständig ist. Dafür haben wir doch unseren Pastor oder Pfarrer oder was auch immer. Er muss uns unsere Füße massieren. Somit wird Gottes neue Ordnung für das Gemeindezeitalter und insbesondere den Leib Christi, in dem jeder von uns ein Glied und Jesus das Haupt ist, weitgehend ignoriert, beiseite getan. Wir leben wieder im alten Bund mit den Priestern und dem Volk, den Gesalbten und den Laien. Seit mehr als 2000 Jahren, das nennen wir Judentum, das war das Judentum. So hat Gott sich das irdische Volk vorgestellt und so hat es geleitet. Seit mehr als 2000 Jahren wird das Judentum mit all den äußerlichen Ritualen und der damaligen Struktur des irdischen Volkes Gottes unter dem Namen Christentum kultiviert. Das ist es, was wir heute im Christentum erleben. Sei es in den Landeskirchen, in den Freikirchen, wo wir immer auch hinschauen. Es gibt die Gesalbten, die ganz besonderen Priester und die Laien, das Volk. Die Jerusalemer Urgemeinde. Schauen wir uns diese Jerusalemer Gemeinde mal ein bisschen genauer an, richten wir mal unseren Fokus da drauf und schauen mal, wie ist denn das eigentlich abgelaufen? Wir waren am Anfang auch der irrigen Meinung, dass die Jerusalemer Urgemeinde unser Vorbild sein muss, bis wir nach und nach, bis Gott uns Dinge offenbart hat, bis wir nach und nach gesehen haben, wie falsch die waren. Dass sie nicht nur Jesus getötet haben, alle seine Propheten, den Stephanus gesteinigt haben, jetzt wollten sie auch noch den Paulus steinigen, töten. Warum denn? Auch der Apostel Paulus hatte damals schon damit zu kämpfen, mit dieser Herausforderung. Wir lesen ja gerade gemeinsam die Apostelgeschichte als Gemeinde über WhatsApp und müssen feststellen, dass die Jerusalemer Urgemeinde, die viele als Vorbildgemeinde sehen, immer noch im Judentum und damit in den Äußerlichkeiten verharrte. Sie haben nicht diesen Paradigmenwechsel, diesen vollkommenen Wechsel, den Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn, vollzogen hat, sie haben ihn nicht nachvollzogen. Sie haben verharrt im Judentum. Sie wollten diesen Messias nicht. Wir wollen gemeinsam lesen, was der Apostel bei seiner letzten Reise nach Jerusalem dort erleben musste. Wir haben das bei der täglichen Lesung hinter uns, aber ich möchte es nochmal revidieren, damit wir uns bewusst machen, was da abgelaufen ist und wie daneben die waren und dass wir dem nicht nacheifern dürfen. Apostelgeschichte 21,17. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Wie schön! Gleich am nächsten Tag machte Paulus einen Besuch bei Jakobus. Interessant ist, dass wir nichts mehr von Petrus lesen, auch nichts mehr von Johannes. Wo waren die? Wo waren die? Vielleicht haben sie die nicht mehr ausgehalten dort. Jedenfalls waren die nicht mehr da. Bei den vorherigen Besuchen waren die anwesend. Petrus, Johannes, jetzt ist nur noch der Jakobus da. Wir gingen mit und auch alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde fanden sich bei Jakobus ein. Also da waren sie, der Vorsteher der Gemeinde und alle Ältesten. Paulus grüßte die Versammelten und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Das hat er ihnen ausführlich berichtet. Und jetzt schau mal, was jetzt passiert. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Tausende. Ja, das ist das, was heute, wie viel hast du am Sonntag im Gottesdienst? Wie viele Gottesdienste musst du machen, um die Leute unterzubringen? Tausende. Ja. Tausende kamen zum Glauben, sagen sie. Schau her, Tausende kamen zum Glauben. Was bedeutet das? Dass tausende Juden zum Glauben kamen. Lass uns das einmal analysieren, was da abgelaufen ist. Möglicherweise haben sie geglaubt, dass Jesus der versprochene Messias war, den sie getötet haben, oder auch nicht. Aber wir werden gleich sehen, da gibt es ein riesen Missverständnis. Es war ihnen eigentlich wurscht. Warum? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Jedenfalls waren sie nach dem Pfingsterlebnis und der Predigt des Apostel Petrus davon überzeugt, dass das Ende der Zeit gekommen sei und der von Gott versprochene Messias nun kommen wird, um sein irdisches Reich hier aufzubauen und mit den Juden zusammen zu herrschen. Diese Verheißung haben sie gekannt. Aus den Propheten, aus Amos, aus Joel, aus Hesekiel. Diese Prophezeiungen kannten sie. Sie kannten aber nicht, und es hat Gott diesen Propheten im Alten Bund nicht offenbart, die Zeit dazwischen. Sie kannten die Zeit, bis ein Gesalbter ausgerottet wird, bis der Messias gekreuzigt wird. Bis dahin kannten sie es. Und dann wieder ab dem Zeitpunkt, wo Jesus, der Messias, kommt, vom Himmel her und mit Autorität, mit göttlicher Autorität über diese Welt herrscht. Dazwischen drin die Zeit kannten sie nicht, auch der Petrus nicht. Das hat Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln nicht offenbart, weil sie es nicht fassen hätten können, sagt der Herr. Ihr könnt es jetzt nicht fassen, aber dann, wenn der Heilige Geist kommt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das war dann zu Pfingsten. Und hier haben wir die Pfingstpredigt von Petrus. Und er versteht nicht, was jetzt passiert. Und was nimmt er natürlich? Das, was er kennt. Und zitiert Joel. Und wir müssen uns unbedingt Joel anschauen. Joel, den Propheten Joel. Weil der diese Aussage, diese Prophetie, die als Missverständnis etabliert ist, die führt uns bis heute massiv in die Irre. Also, sie haben gedacht nach der Predigt von Petrus, jetzt ist die Zeit, wo der Messias wiederkommt, endlich die verhassten Römer aus dem Land wirft und dann mit uns herrscht, mit uns Israel über die ganze Welt herrscht. Und das ist verheißen.
aber nicht für heute, nicht für unsere Zeit, nicht für seit 2000 Jahren, sondern erst danach, wenn wir entrückt sind und der Messias dann wiederkommt mit uns und dann das tausendjährige Reich aufrichtet. Dazwischen drin, zum Ende, haben wir noch die siebenjährige Trübsalzeit, den Zorn Gottes, der hier ausgegossen wird für 7 Jahre. Ist es nicht das, was die Verführer und Verführten unserer Zeit auch wollen? Die Priesterkaste beibehalten, hier und heute schon herrschen, Macht ausüben, Zeichen und Wunder tun, Kranke heilen und irdisch gesegnet sein, innere Heilung und was weiß ich für mystische Rituale vollziehen. Ja, sie möchten herrschen. Jetzt habe ich wieder auf YouTube, wenn wir unsere Videos auf YouTube da verwalten, dann siehst du wieder, Europa wird errettet und dann treten die auf und dann sind Tausende da und schreien, Europa wird errettet werden. Die Frage ist, ist das die Wahrheit? Worauf gründet sich denn dieser Irrtum? Das werden wir gleich entlarven. Gibt es ein Riesenmissverständnis. Das wird im Wort Gottes mit falsche Christusse beschrieben. Das sind die falschen Christusse. Hier sagt der Herr Jesus selber in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Der Teufel möchte dich und mich, die wir Kinder Gottes sind, aus dem Wort Gottes neugeboren, mit dem Heiligen Geist versiegelt, er möchte uns verführen, er möchte uns wegbringen. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass du und ich vor Grundlegung der Welt schon im Buch des Lebens von Gott eingeschrieben sind. Gott schreibt niemanden mehr in das Buch des Lebens ein. Entweder du stehst drin oder stehst nicht drin. Aber er löscht Namen. Wir sehen in der Schrift, er löscht Namen. Dass wir nicht ausgelöscht werden, unsere Namen nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Wir können das erreichen, dass unsere Namen ausgelöscht werden. Aber kein Mensch kann erreichen, dass Gott ihn heute in das Buch des Lebens einschreibt. Entweder er steht drin oder er steht nicht drin. Ja, das ist ja ungerecht von Gott. Du, die Gerechtigkeit Gottes heißt, du und ich, wir haben den Tod verdient. Punkt. Seine Gnade hat uns gerettet. Seine Gnade hat uns einschreiben lassen in das Buch des Lebens. Aus Gnade sind wir gerettet. Um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Jetzt kommen wir zum Missverständnis. Und da müssen wir uns ein kleines bisschen Zeit nehmen und uns konzentrieren. Ich bitte euch, Geschwister, konzentriert euch jetzt. Das ist so wichtig, weil das in unserer Zeit starke Auswirkungen hat, dieses Missverständnis. Wo wir lesen, dass Tausende zum Glauben kommen werden. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und dann wird ganz Europa errettet, die ganze Welt. Letztlich werden alle errettet, weil Gott will, dass die ganze Welt gerettet wird. Das kannst du schon herausfiltern aus dem Wort Gottes, aber es ist nicht die Wahrheit. Du kannst 3 Bibelstellen finden, die genau dies bestätigen. Aber du wirst 30 finden, die genau das Gegenteil bestätigen. Das Missverständnis. Sie verstanden nicht, was passierte. Warum nicht? Warum nicht? Weil es zu der Zeit nicht oft... Wir wollen ja niemanden richten oder verurteilen oder gar verdammen, um Gottes Willen. Nein, aber sie konnten es nicht wissen. Warum? Weil wir wissen aus den Botschaften der letzten Sonntage, dass Jesus persönlich das dem Apostel Paulus offenbart hat, das Geheimnis der Gemeinde. Das war weder den sichtbaren noch den unsichtbaren Mächten dieser Welt offenbart. Es war ein Geheimnis Gottes. Und sie verstanden es nicht. Weil Petrus anlässlich des Pfingstereignisses den Propheten Joel zitierte, was auf das Ende der Trübsalzeit und den Beginn des tausendjährigen Reiches hinweist. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist eine Prophetie, die Gott durch einen Propheten Joel gegeben hat. Und das kannten sie. Und sie haben geglaubt, jetzt dieses Pfingstereignis, dieses Ausgießen des Heiligen Geistes, das wäre jetzt die Erfüllung der Prophetie aus Joel. Das ist ein Riesenmissverständnis. Und nicht verstanden hatte, Petrus hatte dies nicht verstanden, dass dies nicht das verheißene Ereignis aus Joel war, nachdem der Messias unmittelbar kommen würde, sondern es war die Gründung der Gemeinde. Warum haben denn die in Jerusalem alle plötzlich die Juden, die vorher geschrien haben, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn?
Warum haben denn die plötzlich jetzt sich zu diesen Christen gehalten? Weil sie wussten, wenn das stimmt, dann wird der Messias unmittelbar kommen. Dann ist das Kommen des Messias unmittelbar, steht das bevor. Dann haben die alles verkauft, haben sie in den Tempel gehockt und gewartet, bis der Messias kommt und sie abholt. Und der ist nicht gekommen. Dann sind sie verarmt. Dann haben sie den Paulus immer motiviert, dass er ihnen Geld nach Jerusalem schickt, weil sie immer noch im Tempel gehockt sind und der Messias nicht gekommen ist, weil sie es nicht verstanden haben. Übrigens ist keines der Zeichen, sie hätten es verstehen können. Sie hätten es verstehen können. Lies bitte heute Nachmittag Apostelgeschichte Kapitel 2, die Pfingstpredigt des Petrus. Lies es bitte. Und diese ganzen Zeichen, die begleitenden Zeichen der Prophetie von Gott durch Joel an Israel, die sind alle nicht eingetreten. Und trotzdem sagen sie, das ist jetzt tritt das ein, was Gott verheißen hat durch den Propheten Joel. Das sagt der Petrus wortwörtlich. Das ist es, was uns verheißen ist. Und das ist das Missverständnis. Keines der Zeichen, das in Joel 3 in Verbindung mit der Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch, Klammer auf, die Juden in den letzten Tagen, Klammer zu, woher hast du das, Reinhold? Gute Frage, werde ich gleich auflösen. Gut, dass du so fleißig fragst. Das, was verheißen wird, ist geschehen. Keines dieser Zeichen, das in Verbindung mit der Ausgießung des Geistes auf die Juden, auf Israel, passieren wird, ist keines geschehen. Und trotzdem sagt der Petrus, das ist es, was in Joel prophezeit ist. Wir wollen kurz lesen, was der Prophet Joel prophezeit, weil sonst verstehen wir das nicht. Das, was heute passiert, ganz Europa und die Welt wird errettet. Der Geist, es wird eine neuerliche Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch geben. Jünglinge werden Gesichter haben, Alte werden weiß sagen, was weiß denn ich alles? Jetzt schau mal her, jetzt lies mal mit mir, konzentrier dich bitte kurz. Joel 2, 27. Und ihr werdet erkennen, und jetzt lesen wir genau das, was der Petrus bei der Pfingstpredigt zitiert hat. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin. Es geht um Israel, verstehen wir? Es geht um Israel im tausendjährigen Reich. Es geht nicht um die Nationen. Er schreibt auch über die Nationen. Das werden wir gleich lesen. Was sagt er? Was sagt Gott durch den Propheten Joel über die Nationen? Wo die heute alle tönen, die werden gerettet. Was sagt Gott in dem Zusammenhang über die Nationen? Über die Ausgießung des Geistes, über alles Fleisch. Was sagt Gott über die Nationen? Erstens einmal, wir müssen erkennen, es geht um Israel. Hier spricht Gott zu Israel, zum irdischen Volk Gottes. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk, Israel, soll nie mehr zu Schanden werden. Wann ist es? Im tausendjährigen Reich. Nicht heute. Israel ist bis heute zu Schanden. Beiseite getan, sagt der Paulus. Und danach, und danach, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Warum über alles Fleisch? Weil zu Pfingsten nur über ein paar ganz wenige Juden der Geist ausgegossen worden ist. Über alles Fleisch, er meint Israel. Nicht die Nationen. Nicht die Nationen. Dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und das ist, was heute zitiert wird, da steht's doch. Gott wird seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Ja, lies doch, es geht um Israel. Nicht um die Nationen. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das ist jetzt was, was nur der Adnan und ich verstehen. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Mit danach ist gemeint, in den letzten Tagen, wenn sich Israel zum Messias wenden wird. Es ist so klar und so eindeutig, natürlich aus unserer heutigen Schau, weil wir heute das Geheimnis offenbart haben. Wir müssen gnädig sein gegenüber dem Petrus. Und jetzt schau her, was Gott durch Joel sagt, sodass es eigentlich der Petrus und alle Juden verstehen hätten können.
Weil mit dieser Ausgießung zu Pfingsten, wo der Herr den verheißenen Heiligen Geist gesendet hat auf die Erde, ist keines dieser Zeichen, die unmittelbar im nächsten Vers stehen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich im Finsternis verwandeln, Mond im Blut. Das ist alles nicht geschehen zu Pfingsten. Sie hätten es erkennen können, dass das nicht das sein kann. Das hat Gott extra hier aufschreiben lassen, damit sie erkennen, nein, das hat mit diesem Ereignis nichts zu tun. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Bitte, das war kein großer und furchtbarer Tag. Der große und furchtbare Tag des Herrn ist die Trübsalzeit, wenn Gott seinen Zorn über diese Welt ausgießt, wenn wir entrückt sind in den Himmel. Das ist der große, der Tag des Herrn, der große und furchtbare. Verstehen wir, Geschwister, wir müssen es erkennen, was für ein Missverständnis das war. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist in der Trübsalzeit, wenn die Menschen nach dem Messias schreien. Und in Summe, die Summe des Wortes sagt uns, Israel wird sich am Ende der Zeit, wenn der Antichrist den Vertrag, den er mit Israel geschlossen hat, brechen wird, dann werden sie den Messias erwarten und anrufen. Denn auf dem Berg Zion, schau, sehen wir es nochmal, dass das für uns mit uns nichts zu tun hat. Auf dem Berg Zion in Jerusalem wird eine Rettung sein. Wie kann ich das aus dem Zusammenhang reißen und sagen, das ist, was heute passieren wird. Neuerliche Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch. Die ganze Welt wird errettet. Das, noch schlimmer kann man das Wort Gottes nicht vergewaltigen, finde ich. Denn auf dem Berg Zion, nicht in München und in Grafing, und in Berlin. Auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den Übriggebliebenen, der Herr berufen wird. Ein Überrest von Israel wird sich zum Herrn, zum Messias bekehren. In letzter Not werden sie flüchten und der Herr wird wiederkommen und wird die nachfolgenden Armeen des Antichristen aufreiben. Da geht es um die letzten Tage, um die Trübsalzeit, wenn der Herr wiederkommt. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, nicht das Geschick der Nationen, wenn ich die ganze Welt retten werde, was hineininterpretiert wird, was da überhaupt nicht steht. Wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, ist doch klar, es geht um Israel, um das irdische Volk Gottes, nicht um dich und mich, um das himmlische Volk Gottes. Und jetzt schau, was mit den Nationen prophezeit ist. Im nächsten Vers, sie müssten nur den nächsten Vers lesen, dann wäre alles ausgehebelt. In Joel 4,2, dann werde ich alle Nationen, jetzt spricht er über die Nationen, was passiert mit den Nationen? Ich werde alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen. Hier ist das Gericht der lebenden Völker. Das lesen wir ganz eindeutig in der Heiligen Schrift. Die Nationen wird er richten, nicht retten. Er wird sie richten. Das ist eine Lüge, die aus der Tiefe der Hölle kommt, dass diese ganze Welt errettet wird. Und ich werde alle Nationen versammeln, ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Und über mein Volk das losgeworfen und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und tranken. Das ist, was Gott über die Nationen prophezeit in dem Zusammenhang, wenn er über Israel seinen Geist ausgießen wird. Also wie können wir da solche haarsträubenden Dinge ableiten, dass Gott Europa die ganze Welt retten wird, dass der Geist neuerlich ausgegossen wird, noch einmal auf alles Fleisch. Fazit, der Überrest Israels, der sich am Ende der Trübsalzeit bekehrt, ist mit allem Fleisch gemeint. Die Nationen werden nicht gerettet oder gar der Heilige Geist auf sie ausgegossen. Also ich hoffe, Geschwister, wir konnten das aus dem Wort Gottes klarstellen, welcher Irrtum, welches Missverständnis da dahinter steckt. Und die Tausenden, ja, schauen wir, in der Urgemeinde kamen sie auch zu Tausenden. Ja, lass uns auflösen, lass uns mal lesen, was die Tausenden gemacht haben, die angeblich zum Glauben gekommen sind. Zu welchem Glauben? Ja, sie haben geglaubt, jetzt kommt der Messias wieder. Und jetzt werden wir herrschen und die Römer aus dem Land schmeißen.
Wie konnte Petrus dermaßen daneben liegen? Ach so, jetzt, Petrus hat es nicht gewusst, aber ihr zwei, ihr wisst es, gell? Ihr wisst es, ihr habt die geistliche Weisheit mit dem Löffel gefressen, Adnan und Reinhold. Ja. Wie konnte Petrus dermaßen daneben liegen? Petrus lag damit völlig daneben, weil zu Pfingsten das Geheimnis der Gemeinde, ja des Leibes Christi, noch niemandem, also weder der sichtbaren noch der unsichtbaren Welt offenbar war. Er konnte es nicht wissen. Aber er hätte erkennen können, das kann nicht das Ereignis sein, weil die Zeichen und Wunder nicht passiert sind. Dieses Geheimnis wurde vom Herrn persönlich dem Apostel Paulus anvertraut und später auch denen durch den Heiligen Geist offenbart, die mit ihm Apostel und Propheten waren. Jesus, Gott sagt Jesus, dem Sohn Gottes, das Geheimnis. Jesus holt den Paulus in den Himmel, offenbart ihm dieses Geheimnis Gottes, das allen verdeckt war. Und jetzt bestätigt es durch seinen Heiligen Geist auch in denen, die mit Paulus Apostel und Propheten waren. Und jetzt hat er es ausgerollt, dieses Geheimnis, die Auflösung dieses Geheimnisses. Nun wollen wir weiterlesen, wie es dem Apostel bei den sogenannten Gläubigen in Jerusalem ergangen ist. Diese Tausenden, wo der Jakobus sagt, schau her, Tausende von Juden sind zum Glauben gekommen. Nicht nur Gott hat durch dich in allen Nationen Menschen herausgerufen, schau her, Tausende bei uns. Ja, du hast vielleicht in Ephesus 15 und in Lystra vielleicht 25. Schau her, bei uns sind es Tausende. Das haben wir heute auch. Warum sage ich das so ausführlich? Dass du und ich, dass wir nicht enttäuscht sind. Weil es nur wenige sind. Weil die Tausenden, die sagen gar nichts. Apostelgeschichte 21, Vers 21. Über dich jedoch hat man erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern, indem du lehrst, sie müssen ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssen überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Behalte das ganz kurz in deinem Gedächtnis. Nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Jakobus und die Ältesten der Jerusalemer Gemeinde hatten eine gute Idee und rieten Paulus Folgendes, weil hier waren Tausende von Juden, die immer noch im Judentum verhaftet waren, die überhaupt nicht sich bekehrt haben zum Jesus Christus, die im alten Bund gelebt haben. Und jetzt haben sie eine gute Idee, damit sie die Tausenden nicht verlieren. Und rieten Paulus Folgendes, er sollte lügen und etwas anderes sagen, als das, was er wirklich im Auftrag Jesu verkündigte. Schauen wir her, was sie ihm geraten haben, der Vorschlag. Unser Vorschlag ist in Apostelgeschichte 21, Vers 23, dass du Folgendes machst. 4 Männer aus unseren Reihen haben sich Gott mit einem Gelübde geweiht und sich dazu verpflichtet, eine Zeit lang keinen Wein zu trinken, sich das Haar nicht schneiden zu lassen. Äußerlichkeiten, wie im alten Bund üblich, Äußerlichkeiten. Darum haben wir das Wort der Woche geschrieben, von außen nach innen. Mit den sogenannten Nazirätsgelübde im Judentum, 4. Mose 6, 1 bis 21, können wir das lesen, stellte der Naziräer, das heißt Geweihter, sein Leben für eine bestimmte Zeitspanne ganz in den Dienst Gottes. Wir sind für Gott erkauft, wir können uns gar nicht für Gott in den Dienst stellen, weil wir leben in und aus Gott. Das ist für uns nicht relevant. Wir können uns nicht Gott weihen für gewisse Zeit. Wir sind erkauft, du lebst nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Christus lebt in uns und durch uns. Äußere Zeichen waren unter anderem Verzicht auf Alkohol, auf das Schneiden des Haupthaars. Den Abschluss der Weihezeit bildete ein aufwendiges Opfer im Tempel, für dessen Kosten natürlich in diesem Fall Paulus aufkommen sollte, um seine Gesetzestreue unter Beweis zu stellen. Das haben sie von ihm gefordert. Das steht im Wort Gottes. Also, das war die Praxis der sogenannten christlichen Urgemeinde in Jerusalem. Wir müssen das erkennen, Geschwister. Und zwar gemeinsam mit den nichtchristlichen Juden im gleichen Tempel. Sie haben im gleichen Tempel gedient, angebetet. Es war in dieser Praxis kein Unterschied zwischen den sogenannten Judenchristen und den Juden. Kein Unterschied. Deshalb war der Apostel Paulus mit seinem offenbarten Geheimnis des Leibes Christi der Sektierer, der schließlich unbedingt umgebracht werden musste. Wir haben die Apostelgeschichte gelesen. 2 Jahre später haben die immer noch die Kleider zerrissen und Staub aufgewirbelt, die Juden, wenn es um Paulus ging. 2 Jahre, nachdem er eingesperrt war.
Das ist ja nicht nachvollziehbar, das ist ja ein geistlicher Hintergrund. Der Teufel wütet gegen dieses Geheimnis, gegen die Offenbarung dieses Geheimnisses mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Das ist ein geistlicher Hintergrund. Weil das ist ja im natürlichen, logischen gar nicht verständlich. Was ist unser Gewinn? Wir lesen weiter, was Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Hier ist er zum Schein drauf eingegangen, der Paulus. Er hat auch den Timotheus unterwegs beschnitten, damit die Juden dort, wo er hinkam, nicht sagen, hey, der geht mit dem Unreinen um. Er hat ihn beschnitten, er ist den Griechen ein Grieche geworden, den Juden ein Jude. So ist der Paulus, so ist er. Er ist in Jerusalem drauf eingegangen, wenn du das weiterliest in der Apostelgeschichte, damit Ruhe ist. Vielleicht gewinnt er den einen oder anderen, sagt er. Drum ist er zum Schein drauf eingegangen. Er hat nicht widersprochen. Er hat es auch nicht bestätigt. Er hat nicht gelogen. Philipper 3,1: Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Jetzt meint er die Juden. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Und er ist unser ganzer Stolz. Wir vertrauen nicht auf unsere Rituale, Haare abschneiden, Alkohol verzichten etc. Wir vertrauen nur auf Christus. Er schreibt dann weiter, welch ein Eiferer er damals für das Gesetz war. Jakobus und die Ältesten sagen, sag ihnen, dass du ein Eiferer fürs Gesetz bist. Und jetzt schau mal, was er schreibt, was wirklich in seinem Herzen war. Er schreibt dann weiter, welch ein Eiferer er damals für das Gesetz war und zieht schließlich folgenden Schluss. Philipper 3,7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen, Christus wegen, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist Christus. Philipper 3,10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ist es deine Gesinnung, Christus auch im Leiden ähnlich zu werden, um ihm bis in das Sterben hinein ähnlich zu werden? Du musst nicht ans Kreuz, aber du musst dein Fleisch kreuzigen. Das ist es. Nicht dieser Welt gleichstehen, Christus gleichstehen. Das ist dein Leiden. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. In welchem Widerspruch ist es zu diesen mythischen Formeln? Ja, sprich das Gebet nach und sag, Jesus, komm in mein Herz, dann bist du für immer errettet. In welchem Widerspruch? Das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein werde, die von den Toten auferstehen. Leben, aber wie? Wir kommen zum Schluss. Nur wer in der Gnade und aus dem Glauben an Christus lebt, hat das ewige Leben. Aus dem Glauben zu leben bedeutet aber auch, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Jemand sagt, wir sind nur Menschen. Ja, deine alte Natur, das stimmt. Aber du hast eine neue. Du hast eine neue Natur. Du bist aus dem Geist geboren, aus Gottes Geist. Du warst nur ein Mensch. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Der Geist Gottes ist in dir. Ich bin nicht Jesus. Ja, aber du hast seinen Geist in dir. Du hast die Möglichkeit, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, aus der Kraft seines Geistes. 1. Johannes 1,6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir
Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner. Gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer aber noch in der Struktur des Judentums mit der Priesterkaste, irdischen Segen, Äußerlichkeiten wie Tempel, die Waschungen, die Wassertaufe und so weiter weiterlebt, ist aus der Gnade gefallen. Warum ist die Wassertaufe, warum wird die so kultiviert, diese ganz einfache Geschichte? Weil dann bist du nach wie vor von der Priesterkaste abhängig, weil die muss dich taufen, der Priester muss dich taufen. Jetzt bist du wieder abhängig von der Priesterkaste. Es gibt nur eine Taufe, sagt der Paulus. Und er sagt auch an anderer Stelle, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und dann schreibt er im 1. Korinther, ein Gott, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die Taufe durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hinein. Eine Taufe, keine Äußerlichkeiten mehr, wie im Alten Bund. Geistlich, von außen nach innen. Das ist die Taufe, die uns rettet. Das ist es, was weiterlebt, ist aus der Gnade gefallen. Wer also in diesem Judentum weiterlebt, ist aus der Gnade gefallen. Das ist es, was uns die Schrift sagt. Galater 5,4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Jakobus und die Älteren sagen, Paulus, sag den Juden im Tempel, dass du ein Eiferer fürs Gesetz bist. Und hier schreibt der Paulus, was er wirklich meint. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Sehen wir das? Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist es, was der Teufel möchte. Die Auserwählten zu verführen, dass du aus der Gnade fällst. Dass du wiederum beginnst, im alten Bund, im Judentum zu leben. 1. Johannes 2,3, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Ich freue mich sehr auf nächsten Sonntag, wo die Clara eine wunderbare Botschaft vorbereiten wird. Wo sie sagt, die Liebe steht die für sich allein und kommt zu einem interessanten Schluss. Ich sage jetzt nichts. Er kommt zu einem interessanten Schluss. Das hat mich gestern auch übergerascht. Ja, diese Aussage, diese Feststellung. Das ist interessant. 1. Johannes 2,4, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Du sagst, du liebst Jesus? Okay. Befolgst du seine Gebote? Nein. Lügner. Lügner. Geh aus meinen Augen. Lügner. Heuchler. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Woran? Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sind doch nur Menschen. Blödsinn! Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Bruder von Jesus Christus und ein Sohn, eine Tochter des allmächtigen Gottes. Du bist nicht mehr nur ein Mensch. Ist vorbei. Amen. Halleluja. So, jetzt, liebe Zuschauer, Zuhörer im Internet, ihr seid wahrscheinlich genauso herausgefordert wie wir alle. Bin auch herausgefordert. Das fordert uns. Aber unser Gott ist ein mächtiger Gott und er hilft uns auch. Er gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Amen. Servus. Alles Gute. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.